Kennst du dieses Gefühl? Dein Kopf wird heiß. Dein Herz fängt an zu pumpen. Eine innere Beklemmtheit zieht in deinem Körper hoch und du verkrampfst ein wenig. Du wirst nervös. Weil plötzlich wird dir klar, Scheiße, ich hab's verkackt. Und nicht nur so ein bisschen verkackt, mehr als ein kleines Malheur. Du hast etwas wirklich Wichtiges einfach nicht auf die Reihe bekommen. Du hast einen großen Fehler gemacht und es ist nicht gut gegangen. Manchmal hat man ja Glück und es regelt sich irgendwie. Diesmal nicht. Jetzt ist es zu spät. Du kannst es nicht wieder rückgängig machen, es ist passiert. Vielleicht betrifft es nur dich und du hast dich selbst in eine echt bescheuerte Situation gebracht. Vielleicht aber hast du auch eine andere Person enttäuscht, weil sie sich auf dich verlassen hat. Wir kennen dieses Gefühl. Es lässt sich schwer zu beschreiben, aber ich glaube, jeder und jede von euch weiß, wie es sich anfühlt, so richtig verkackt zu haben. Und das wird das Thema unserer heutigen Predigt sein. Es geht ums Scheitern. Scheitern ist ein ganz fürchterliches Wort, über das wir gar nicht gerne reden. In unserer Hochleistungsgesellschaft ist Scheitern absolut tabu. Gerade beruflich macht sich das gar nicht gut im Lebenslauf. Doch jeder Mensch scheitert in seinem Leben. Manche scheitern in kleinen Dingen und manche bei richtig großen, wichtigen Dingen. Aber wirklich jeder Mensch scheitert irgendwann in seinem Leben. Aber wir reden da nicht drüber. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns dazu bringt, uns immer von unserer besten Seite zu zeigen. Wir haben permanent eine Maske auf. Ich zeige, was ich kann, meine Stärke, meine Erfolge. Darüber reden wir gerne. Aber meine Schwächen, meine inneren Narben und Wunden, die verstecken wir. Das sieht keiner etwas an. Und die tragen wir weiter mit uns herum.
Wir wollen mit euch, heute über das Scheitern nachdenken. Und das ist der Abschluss unserer Reihe, Wo geht's lang? Die Bibel als Wegweiser. Und wir wollen mit euch gemeinsam schauen, was hat die Bibel dazu zu sagen? Wo können wir Scheitern finden? Und wie können wir einen Umgang mit diesem Scheitern, was wir alle erleben, lernen? Und in der Reihe, die heute zu Ende geht, haben wir bis jetzt immer geschaut, was Jesus zu alltäglichen Situationen zu sagen hat und wie er mit Menschen umgegangen ist und welche Lehren sie daraus gezogen haben und welche Lehren wir auch daraus ziehen können. Und wie ihr vielleicht auch, wenn ihr die Reihe regelmäßig besucht habt, gemerkt habt, es gibt viele verschiedene Menschen in der Bibel, und das wisst ihr vielleicht auch aus eurem eigenen Bibelstudium. Es gibt viele Menschen in der Bibel, die auch gescheitert sind, die Ansprüchen nicht gerecht geworden sind und die einen Auftrag bekommen hatten und trotzdem daran gescheitert sind. Man könnte sogar sagen, die Bibel ist ein Sammelband von Menschen, die gescheitert sind, die ständig aufs Neue verkacken und einfache Sachen nicht gebacken kriegen oder auch schwierige Sachen. Und Gott scheint irgendwie ein Faible dafür zu haben, Menschen zu berufen, die auch Fehler machen, die scheitern. Und vielleicht ist dir der heutige Text, über den wir reden wollen, bekannt. Es geht um den Verrat des Petrus. Und das ist eine Situation, die man so nicht jeden Tag erlebt, würde ich jetzt behaupten. Petrus verleugnet seinen besten Freund und hebt damit quasi Scheitern auf ein ganz neues Level. Und gemeinsam mit euch wollen wir nun schauen, wie diese Geschichte ausgeht und was auch Jesu Blick auf dieses Scheitern ist. Und den Text möchte ich euch vorlesen. Dazu haben wir auch eine Folie. Genau. Petrus bestreitet, dass er Jesus kennt. Das könnt ihr nachlesen bei Matthäus 26. Petrus saß draußen im Hof. Da kam ein Dienstmädchen des obersten Priesters auf ihn zu und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Petrus stritt das aber vor allen ab, die dabei waren, und sagte: Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Dann ging er in das Torgebäude hinaus. Dort sah ihn ein anderes Dienstmädchen. Sie sagte zu denen, die dort standen: Der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es wieder ab und schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht. Kurz darauf sagten andere, die dabei standen: Natürlich gehörst du auch zu denen, deine Sprache verrät dich. Da legte Petrus einen Schwur ab: Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht. In demselben Moment krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte: noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Und er lief hinaus und weinte heftig.
Das müsst ihr euch mal vorstellen. Petrus zieht mit Jesus viele Jahre umher. Die haben echt viel miteinander erlebt. 4 Evangelien berichten uns davon, was die beiden so zusammen gemacht haben. Petrus weiß, dass Jesus der Messias ist. Petrus weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er hat erlebt, wie Jesus Wunder gewirkt hat. Er konnte dank Jesus kurzzeitig auf dem Wasser gehen. Petrus müsste von allen Jüngern eigentlich am besten wissen, was dieser Jesus alles so drauf hat. Aber dann in der vielleicht wichtigsten Situation seines Lebens, als es darauf ankam, sich zu Jesus zu bekennen, da scheitert Petrus. Und ich finde, was wir vorher lesen, im gleichen Kapitel, macht das Ganze noch ein bisschen krasser, das steigert das Ganze noch ein bisschen. Jesus hat Petrus angekündigt, dass er scheitern würde. Im gleichen Kapitel, ein paar Verse vorher, lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, wenn es hart auf hart kommt, werdet ihr mich alle verlassen. Und Petrus sagt, nein, die anderen vielleicht, aber ich werde dich nicht verlassen. Aber Jesus weiß es besser und sagt, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Und Petrus setzt sogar noch einen drauf. Er sagt, ich schwöre bei Gott, eher würde ich sterben, als dich zu verraten. Petrus war felsenfest davon überzeugt, dass er es schaffen würde. Er war entschlossen, es Jesus zu beweisen. Jesus, du unterschätzt mich. Ich bin nicht so schwach wie die anderen. Ich werde zu dir stehen. Er geht sogar so weit und sagt, er würde sogar in den Tod gehen, ehe er Jesus verleugnen würde. Kennst du das Gefühl? Jetzt nicht das mit dem Tod, aber kennst du das Gefühl, wenn du etwas richtig entschlossen bist, etwas zu schaffen? Du willst stark sein, du willst es richtig gut machen. Andere verlassen sich auf dich und es geht um echt viel. Es kann dir gar nicht passieren, dass etwas schief geht, weil du deine ganze Aufmerksamkeit darauf verwendest und dich voll auf dein Ziel fokussierst. Wenn du dann scheiterst und es trotzdem nicht gebacken bekommst, obwohl du entschlossen warst, es auf die Reihe zu kriegen, dann fühlt sich das echt bescheiden an. Und so fühlt sich Petrus. Ich finde diese Geschichte irgendwie krass und es wird noch mehr, weil es geht hier um Jesus, den Sohn Gottes, den Retter der Welt. Und Petrus wusste, dass Jesus sterben würde. Er konnte es nicht wieder gut machen. Man kann ihm immerhin zugutehalten, dass er viel weiter gekommen ist als alle anderen Jünger. Er ist den Soldaten, die Jesus verhaftet haben, gefolgt bis in den Innenhof des Palastes. Er geht ein mega Risiko ein, weil wenn er sich hier zu Jesus bekennt, kann das für ihn tatsächlich auch das Ende seines Lebens bedeuten. Also ich glaube, in dieser Situation, immer wenn ich diese Geschichte gelesen habe, sage ich mir, ich kann echt super gut verstehen, warum sich Petrus so verhält. Aber nichtsdestotrotz scheitert er an dem, was er sich vorgenommen hat. Wenn ich auf den Petrus in dieser Geschichte blicke, dann sehe ich eine jämmerlich gescheiterte Person. Am Ende steht, er ging fort und weinte heftig. Petrus war am Boden zerstört. Etwas Schlimmeres hätte ihm nicht passieren können.
Wenn du eine andere Person enttäuscht hast, dann ist das Letzte, was du in diesem Moment willst, diese Person wiederzusehen. Diese Person unter die Augen zu treten und ihre Enttäuschung aushalten zu müssen, das ist das Unangenehmste, was wir uns in so einer Situation vorstellen können. Und da drängt sich ja dann die Frage auf, wie ist das mit Petrus und Jesus gelaufen? Hat Petrus Jesus wieder getroffen? Ja, hat er. Im Johannesevangelium im 21. Kapitel lesen wir, dass Jesus die Jünger am Strand des Sees von Tiberias wieder trifft. Sie sind wieder zu ihren alten Berufen zurückgekehrt und fischen. Und in dieser Nacht machen sie aber keinen Fang. Und am Ufer des Sees taucht plötzlich ein Mann auf, fragt, ob sie Fische haben und sagt ihnen dann, sie sollen das Netz zur rechten Seite auswerfen. Und da erkennt Johannes, der Jünger, dass das Jesus ist, der das zu ihnen gesprochen hat. Und er teilt das den anderen mit Und Petrus zieht sich sein Gewand an, springt ins Wasser und schwimmt zum Ufer, während die anderen mit dem Boot zum Ufer fahren. Jesus nutzt die Zeit, bereitet ein Frühstück für seine Jünger vor und dann nimmt er Petrus zur Seite für ein Gespräch. Und ich glaube, dass dieses Gespräch wichtig war für die beiden, für die Beziehung, denn Petrus hätte sich vielleicht sonst in Selbstvorwürfen und Zweifeln innerlich total aufgerieben und wäre unter der Last dieser Schuld, die er auf sich geladen hat, zerbrochen. Was lesen wir jetzt aber im Text? Nach seiner Auferstehung kommt Jesus, wie ich bereits gesagt habe, zu ihnen und sie essen gemeinsam mit den anderen Jüngern. Zur Zeit von Jesu war das gemeinsame Mahl ein Ausdruck der Verbundenheit. Man isst mit jemandem und zeigt dadurch die Wertschätzung, die man dieser Person entgegenbringt. Und deshalb verwundert es auch in den Evangelien die Schriftgelehrten so, dass Jesus mit Sündern zusammen isst. Und er tut das auch hier wieder. Er sucht die Gemeinschaft mit seinen Freunden, die ihn ja aber trotzdem im Stich gelassen haben. Und dann nimmt er Petrus zur Seite und redet allein mit ihm. Und dreimal sagt Jesus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und das ist eine feierliche Anrede, weil Jesus hier den kompletten Namen nennt. Simon, Sohn des Johannes. Und vielleicht erinnert sich Petrus auch, dass Jesus ihn schon einmal so angeredet hat, nämlich in der ersten Begegnung, als er ihn eingeladen hat, zu seinem Jüngerkreis dazuzukommen. Petrus antwortet dreimal: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber als Jesus das dritte Mal fragt, lesen wir im Text, dass Petrus traurig wurde. Wahrscheinlich hat er in diesem Moment erkannt, dass Jesus hier auf die Verleugnung anspielt. Dreimal hat er ihn verraten, dreimal wird diese Verleugnung zurückgenommen. Und Jesus fügt immer eine Antwort auf die Antwort des Petrus hinzu. Bei der ersten Frage kommt auf die Antwort des Petrus: Weide meine Lämmer. Bei der zweiten: Hüte meine Schafe. Und bei der dritten: Weide meine Schafe. Und ich denke, dass man hier vielleicht so eine Art schrittweise Vergebung herauslesen kann. Jesus will Petrus wieder zu dem machen, was er vorher war und zu dem er bestimmt war. Der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll. Und mit jedem Mal, mit dem Petrus jetzt sagt, dass er Jesus lieb hat, wird dieser Auftrag wieder größer, bis er zum Schluss wieder die Verantwortung für die Gemeinde bekommt. Allein aus Gnade. Und das ist jetzt keine billige Gnade, irgendwas, was passieren muss. Voltaire, ein französischer Philosoph, hat mal gesagt, kurz vor seinem Tod: Der liebe Gott wird mir schon verzeihen, denn es ist ja sein Beruf. Aber das, was wir hier sehen, ist ganz anders als diese Aussage von Voltaire. Petrus hat seine Schuld wirklich bereut und erst nach diesem Gespräch mit Jesus, erst nachdem er auch diese Reue gezeigt hat, bekommt er erneut wieder seinen Auftrag zugesprochen. Jesus geht nicht einfach hin und verzeiht ihm alles, weil das so seine Aufgabe ist, weil er Gott ist und das sein Beruf ist. Und ich denke, dass wir auch hier für unsere Beziehungen selbst was lernen können. Verzeihen ist wichtig, aber es darf nicht einfach nur so ein reiner Automatismus werden. Es darf nicht komplett selbstverständlich sein. Denn wenn ich alles nur verzeihe, ohne dass sich etwas ändert, dann bringt das überhaupt niemandem was. Ein klärendes Gespräch und auch die Reue des anderen sollten mit dazugehören. Denn Reue ist einer dieser großen Faktoren, durch die Gnade, also das Verzeihen in dem Fall, erst möglich wird. Denn sonst wäre das einfach nur so ein billiges Ding, so eine billige Gnade, die einfach so jedem zuteil wird und es passiert einfach nichts, es ändert sich nicht. Wenn ich mein Fehlverhalten nicht bereue, dann ändere ich mich nicht und kann dadurch dann auch in diesem Fall Jesus nicht nachfolgen. Und dazu passt auch eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief, aus dem ersten Kapitel. Dort schreibt Johannes: Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, uns trifft keine Schuld. Dann ist die Wahrheit nicht in uns am Werk. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, dann ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht.
Eine Frage stellt sich mir noch. Warum scheitern wir überhaupt? Warum kann nicht alles glatt gehen? Warum gibt es diese Situation in unserem Leben, wo wir nicht stark genug, nicht gut genug sind? Was bringt uns das? Man könnte jetzt sagen, das gehört zum Leben dazu, wie Krankheit oder Leid. Und das stimmt auch. Aber vielleicht können wir dem Ganzen noch etwas Positives abgewinnen. Es bringt uns nämlich tatsächlich was, wenn wir scheitern. Wenn uns alles gelingen würde, wenn wir nicht scheitern würden, dann können wir unsere Erfolge nicht wahrnehmen und schon gar nicht wertschätzen. Wir denken eigentlich immer in Gegensätzen. Das Gute existiert nur im Kontrast zum Bösen. Schönes ist nur schön im Vergleich zu dem, was wir nicht schön finden. Und Freude empfinden wir nur, weil wir wissen, wie sich Trauer anfühlt. Und genauso kann es in unserem Leben auch nur Erfolg geben, wenn es auch das Gegenteil gibt. Misserfolg. Scheitern eben. Und nur wenn wir scheitern, wenn wir dieses Gefühl kennen, etwas nicht hinzukriegen, können wir das erkennen und wertschätzen, was wir erreicht haben und wo wir stark waren. Und darüber hinaus kann aus Negativem auch immer etwas Positives erwachsen. Ich glaube, dass Scheitern auch seinen Sinn haben kann. Ich will es mal mit dem Muskelaufbau vergleichen. Beim Trainieren, beim Pumpen, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann hebst du Gewichte. Und zwar so viele, bis deine Muskeln an ihre körperlichen Grenzen kommen, an ihr Limit kommen. Das kommt eigentlich erst gleich, aber wir haben es schon. Du verletzt dich damit sogar ein bisschen, weil deine Muskelfasern reißen leicht ein. Deswegen gibt es Muskelkater. Du zwingst deinen Körper quasi dazu, zu versagen. Du hebst so lange, bis du einfach keine Kraft mehr hast und danach sind die Muskeln komplett schlaff. Du kannst nicht mehr richtig den Tellerwäscher beim Autofahren machen. Jede Bewegung wird enorm anstrengend. Und wenn man das grafisch darstellt, und dafür haben wir euch eine Grafik mitgebracht, dann fängst du mit deiner Kraft beim bestimmten Level an und wenn du trainierst, dann sinkt das stetig auf ein niedrigeres Niveau. Aber in der Erholungsphase kompensiert der Körper das, was ihm an Kraft gefehlt hat, damit, falls die Situation, wo er gescheitert ist, nochmal auftritt, dann genug Kraft hat, um sie durchzustehen. Das nennt man dann Superkompensation. Der Körper lernt quasi daraus und du fängst beim nächsten Training auf einem höheren Niveau an. Und dann pusht man den Muskel wieder an sein Limit und das ganze Spiel geht von vorne los. Und so kann sich die Kraft des Muskels kontinuierlich steigern. Und so kann das auch mit unserem Scheitern sein. Wenn wir versagen, dann sinken wir scheinbar auf ein niedrigeres Niveau unserer Fähigkeit, vielleicht auch unserer Selbstachtung. Aber wenn wir richtig mit unserem Scheitern umgehen, dann kann das Gleiche passieren wie beim Muskel. Wir kommen dadurch auf ein anderes Level. Wir haben eine Erfahrung mehr, mit der wir weitermachen können. Und wir sind stärker, als wir vorher waren. Ich sage bewusst kann. Bilder und Vergleiche wie dieses hier haben immer ihre Schwäche. Das Leben ist zu komplex, um es in einem Schema darstellen zu können. Aber ich glaube, bei vielen Situationen trifft das Bild ganz gut. Damit das aber funktioniert, müssen wir lernen, richtig mit unserem Versagen umzugehen. Wir dürfen es nicht verdrängen. Ich glaube, nur dann kann dieser Effekt entstehen. Je offener wir damit umgehen, dass wir gescheitert sind, je klarer wir vor Gott und vor anderen Menschen zu dem stehen, was wir nicht geschafft haben, desto stärker werden wir dadurch und desto mehr kann aus unserem Versagen etwas Positives erwachsen. Und wir können fröhlich aufs Neue scheitern, weil der Graph geht wieder runter. Das heißt nicht, dass wir ohne Scheitern fröhlich durchs Leben hüpfen werden, und es heißt auch nicht, dass wir nicht nochmal an der gleichen Sache scheitern könnten. Denn der Graph geht immer wieder runter. Aber durch das richtige Verarbeiten unseres Scheiterns, durch den richtigen Umgang damit, werden wir uns steigern, Schritt für Schritt. Stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich richtig mit dem Scheitern um? Und da macht uns Jesus, finde ich, in der Stelle, von der Christian gerade gesprochen hat, vor, wie es geht. Er trifft Petrus ja wieder. Und Petrus hat mega Schiss. Ich versuche mich immer in Petrus reinzuversetzen und der muss mega Schiss haben, wenn er Jesus sieht. Jesus könnte doch einfach sagen, Schwamm drüber, lass uns nicht drüber reden. Aber das tut er nicht. Er spricht es an. Nicht ganz direkt, etwas subtiler, aber so, dass es Petrus versteht. Petrus weiß genau, wovon Jesus spricht. Und das ist für mich der richtige Umgang. Ich hatte es anfangs schon erwähnt. Es geht darum, offen mit meinem Scheitern umzugehen, es nicht zu verdrängen und mich selbst dafür nicht niederzumachen, sondern offen vor anderen, aber vor allem zu mir selber dazu zu stehen. Sagen zu können, ja, ich habe es verkackt. Das ist nicht einfach, das braucht Mut, aber das ist der richtige Weg. Wir reden unser Scheitern auch gerne mal klein. Aber die Umstände waren einfach nicht so optimal. Die Situation war einfach doof. Petrus hatte ja Angst, es war ja gefährlich für ihn. Da hätte jeder so gehandelt. Oder wir schieben einen Teil unseres Versagens auf andere. Hätte dieser oder jene sich anders verhalten, dann wäre es für mich auch anders gewesen. Wenn die Leute Petrus nicht so nervig gefragt hätten, dann hätte er überhaupt nichts sagen müssen. Wären die anderen Jünger nicht so Schisser gewesen und dabei gewesen, dann hätte er sich bestimmt getraut. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, so machen wir das oft. Aber nein, ich habe es verkackt. Diese Erkenntnis ist der erste Schritt, um aus unserem eigenen Scheitern zu wachsen. Wenn ich es verdränge oder kleinrede, werde ich nicht wachsen.
Stellt sich die Frage, was ist nun aus Petrus geworden? Und das Gespräch zwischen ihm und Jesus im Johannesevangelium, was ich gerade schon vorgestellt habe, das hat noch einen interessanten Abschluss. Denn Jesus spricht zu ihm, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und der Text geht weiter. Das aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Jesus hat noch einen Auftrag für Petrus. Und dieser wird in der nächsten Zeit die Gemeinde in Jerusalem führen. Dann wird es ihn nach Rom verschlagen und er wird dort auch die Gemeinde leiten. Gleichzeitig hat ihm Jesus schon einen Hinweis auf seinen Tod gegeben. Petrus wird in Rom den Märtyrertod erleiden. Und eine alte christliche Legende greift das Scheitern, was Petrus erlebt hat, auf und verarbeitet es. Viele von euch kennen vielleicht den Film oder das Buch Quo Vadis. Und ich studiere Geschichte, ich mag alte Sachen, deswegen haben wir euch ein altes Bild zu dieser Geschichte mitgebracht. Da gibt es eine Folie zu. Genau. Domine Quo Vadis. Ihr seht Petrus und Jesus. Jesus trägt sein Kreuz. Petrus sieht erschrocken aus. Wie ist es zu dieser Szene gekommen? Diese alte christliche Legende, von der ich schon berichtet habe, sagt, dass in Rom die Christenverfolgung ausgebrochen war und die dortige Gemeinde Petrus geraten hat, er solle fliehen, damit er sich in Sicherheit bringt und die Gemeinde dann vielleicht neu aufgebaut werden kann. Und er ist gerade auf der Straße, die aus Rom hinausführt, als er und hat auch schon das Stadttor hinter sich gelassen. Also er ist schon aus der Stadt raus und da sieht er plötzlich Jesus und es kommt zu dieser hier dargestellten Begegnung. Und Petrus sagt dann die berühmten Worte, Domine, quo vadis? Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortet ihm, dass er nach Rom geht, um sich erneut kreuzigen zu lassen. Und Petrus ist überrascht, seht ihr auch auf dem Bild. Und er erkennt, er ist gerade wieder dabei, Jesus zu verraten. Doch dieses Mal hat er dazugelernt. Und das kann so ein Beweis sein für die These, die David gerade gebracht hat. Er braucht zwar erneut eine Erinnerung, aber dieses Mal begreift er, was Jesus von ihm will. Er geht zurück nach Rom und wird dort gekreuzigt. Aber er hat den Herrn dieses Mal nicht verleugnet. Und vielleicht erwischst du dich selbst manchmal dabei, wie du denselben Fehler, den du schon mal gemacht hast, noch einmal machen willst. Und ich denke, dass uns da Erinnerungen helfen können, dass wir nicht nochmal in diese Falle tappen. Das soll jetzt nicht heißen, dass du dich jetzt jeden Morgen hinsetzt und alle Fehler, die du irgendwann mal in deinem Leben gemacht hast, aufs Neue meditierst und durchgehst, sondern vielleicht gibt es eine Person in deinem Leben oder auch mehrere, denen du vertraust und denen du es auch erlauben würdest, dass sie in dein Leben sprechen dürfen und dass sie dich erinnern dürfen. Und ich denke, daraus ergeben sich dann die Lernerfolge aus unseren Fehlern, wenn wir jemanden haben, der uns sagt, hey, diesen Fehler hast du schon mal gemacht und du hast mir erlaubt, dass ich dir das sagen darf. Denn wir gehen verändert aus dieser Situation hinaus. Und Petrus hat Jesus auch nicht noch einmal verleugnet nach dieser Erinnerung. Ich fasse unsere Predigt jetzt nochmal zusammen. Im ersten Teil haben wir gesehen, dass wir scheitern können, auch wenn wir uns fest vorgenommen haben, das nicht zu tun. Petrus hat es angekündigt, er wird Jesus nicht verraten und hat es dann doch getan. Im zweiten Teil ging es darum, dass bei einer Schuld Vergebung auch wichtig ist. Es ist aber nicht gut, dass dir einfach so vergeben wird, sondern diese echte Vergebung setzt auch immer eine Reue voraus, ein Bereuen. Du musst vor Gott und vor dir selbst eingestehen, dass du es einfach verkackt hast. Aus dieser Einsicht kann dann ein Vorwärtskommen entstehen. Darum ging es dann im dritten Teil, dass wir durch einen richtigen Umgang mit Scheitern und Schuld wie so einen Muskelaufbau ein Wachstum ermöglichen können, dass wir aus dieser Situation gestärkt hervorgehen können. Und die Erkenntnis des vierten Teils war, wir werden weiter scheitern. Das ist unvermeidlich, aber wir können uns an vergangene Fehler erinnern oder erinnern lassen und müssen sie dann nicht wiederholen. Der Kreislauf von Fehlern, die wir immer wieder machen, kann so durchbrochen werden.
Ich will noch zum Abschluss beten. Jesus, wir sind nicht perfekt. Wir nehmen uns Dinge vor und wir scheitern daran. Herr, in dieser Gebrochenheit kommen wir zu dir. Danke, dass wir vor dir keine Masken tragen müssen, sondern uns mit all unseren Schwächen und all unserem Scheitern so zeigen können, wie wir sind. Danke, dass du aus unserem Scheitern etwas Gutes entstehen lassen willst. Hilf uns erkennen, dass wir nur wachsen können, wenn wir uns selbst unser Scheitern eingestehen. Und zeige uns, wie wir mit unserem Scheitern richtig umgehen können und welche heilende Kraft darin liegt. Amen.